Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Der Hit, den der französische Musikproduzent Henri Belolo vor mehr als 40 Jahren getextet hat, der mutet heute an wie eine Botschaft aus einer lustigeren Welt.
Young man, there's a place you can go. I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there. And I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for young men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean.
Und ich hoffe, Sie haben die Buchstaben mit den Armen nachgetanzt, wie im Video zu diesem Song. YMCA, der amerikanische Name für das, was in Deutschland CVJM heißt, Christlicher Verein junger Männer. Ein Song und eine Band wie aus dem schwulen Weltverständigungsbilderbuch. Ein Cowboy, ein schnittiger Polizist, ein Bauarbeiter, ein Motorradfahrer in Leder, ein Soldat und ein nordamerikanischer Ureinwohner, die Village People. Zusammengecastet wurde diese Band, benannt nach dem New Yorker Greenwich Village, also einem Zentrum der schwulen Szene, von zwei französischen Produzenten, nämlich Henri Belolo und Jacques Morali in New York. Belolo war für die Texte zuständig und er ist gestern im Alter von 82 Jahren gestorben. Ich spreche mit dem Musikkritiker Tobi Müller über Leben und Werk von Henri Belolo. Willkommen.
Hallo, guten Tag.
Als YMCA Ende der 70er Jahre in Deutschland gespielt wurde, haben die Menschen da die Doppeldeutigkeit und den Scherz begriffen, also dass es ja nicht tatsächlich um den christlichen Männerverein, sondern um queere Verschworenheit ging?
Ja, der christliche Männerverein war ja vielleicht ein Ort queerer Verschworenheit, zumindest in New York ganz sicher. Das YMCA, dafür war es ja auch berühmt bis weit in die 90er Jahre hinein. Aber das war natürlich der geniale Coup, dass diese Zeichen eben tatsächlich immer doppelt lesbar waren und für die Mehrheit ganz sicher der Durchschnittsbevölkerung eben gar nicht. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Es waren auch ganz andere mediale Zeiten. Es gab das Internet nicht, es gab sehr wenig Popmusik im Fernsehen, noch weniger Popmusik im Radio. Das war in anderen Ländern ein bisschen besser als in Deutschland oder auch der Schweiz, wo ich herkomme. Das heißt, man war da wirklich ahnungslos. In den USA ja auch, wo der Hit nicht ganz so groß war, in Europa, muss man sagen. Aber das ist dann wirklich quasi durch die Kindertagesstätten bis zu den Seniorenaltersheimen, wo man aus gymnastischen Gründen diese Buchstaben nachgetanzt hat, wie Sie in der Anmoderation das schon erklärt haben, ist das durchgegangen, komplett ohne Wissen, dass sich hier natürlich auch eine schwule, sehr urbane Subkultur artikuliert.
Was war denn der Hintergrund für diesen Song und auch für diese Band? Und wie kommen zwei Franzosen dazu, das zu machen, das zu produzieren?
Das fragen sich ganz viele amerikanische Disco-Produzenten auch, die ein bisschen feinere, avanciertere, elegantere Disco-Musik gemacht haben, etwa Chic oder Giorgio Moroder mit Donna Summer, das ist jetzt gerade ein Südtiroler allerdings, oder auch der Kopf von Chic, Nile Rodgers mit Diana Ross, Upside Down, solche Geschichten. Das ist schon eher die grobschlächtige Variante, vielleicht wurde sie gerade deshalb irgendwie so groß. Die beiden waren also vor allem auch Belolo, Angestellte bei Plattenfirmen in Frankreich und sind dann an die Ostküste gegangen, wo damals das Zentrum war der Plattenindustrie, nach Philadelphia. Der berühmte Sound of Philadelphia, der Soul Sound, haben damit drei Frauen, die Ritchie Sisters, die Ritchie Family, Entschuldigung, gegründet, die einen sehr generischen Disco gemacht haben, könnte man sagen. Das fällt jetzt nicht auf durch eine besonders avancierte Produktion. Der Chor war auch immer wieder wichtiger als die Einzelstimme und haben dann aber in Greenwich Village tatsächlich einen Ureinwohner, Indianer, wie man damals noch gesagt hat, verfolgt, wie der eine Bar ging, wo er hinter der Bar war, aber dann auch getanzt hat. Ein anderer Mann im Cowboyhut hat ihn angeguckt. Das war sehr wahrscheinlich eine Schwulenbar. Da hatten sie die Idee, wir machen jetzt quasi das Klischee von fünf männlichen Amerikanern mit dicken Schnauzbärten und kitzeln da auch ein bisschen den Macho raus. Frühere Songs wie I Am What I Am aus dem Musical La Cage aux Folles war quasi zu explizit schwul. Das ist auch gefloppt. Erst dieser Song hat dann den Breakthrough gemacht mit doch sehr hemdsärmeligen Strategien. Es hat eben auch nur eine Sorte schwul. Mann, die da repräsentiert wird quasi.
Haben denn die Village People Homosexualität gesellschaftsfähiger gemacht damit, also durch diese Sichtbarkeit?
Ja, das ist die große Frage bis heute. Man stellt sie auch in Berlin zum Beispiel beim Christopher Street Day, bei der Parade, wo dann ganz viele große Firmen da mit tun, auch ganz viele Heterosexuelle sich das angucken. Manche stört das, andere sagen, nein, das ist gerade ein Zeichen der Integration, anderen ist es zu wenig Differenz. Das sind eigentlich die gleichen Fragen, die heute diskutiert werden. Wie damals für das weiße Amerika und auch für Europa war das mit der Zeit, als man dann den Witz doch irgendwann mal begriff, was da gemeint war im Singen, auch bei In the Navy zum Beispiel, Don't You See, We Always Need a Hand, also ganz klare sexuelle Overtones, wenn man so möchte, hat das bestimmt was gebracht. Aber in schwulen Clubs war der Song tabu, wie zum Beispiel Peter Shapiro sagt, einer der beliebtesten, berühmtesten Disco-Historiker in seinem Buch Turn the Beat Around. Also in der Subkultur war das gar nicht gern gesehen. Im Mainstream würde ich schon sagen, hat es was gebracht, bis dann Disco wieder starb 1980 und das wieder in den Underground verschwunden war.
Die Village People allerdings haben sich viel auch gestritten, um wer hat es erfunden, aber die touren bis heute um die Welt. Wie ging es denn für Henri Bellelot dann nach dem Disco-Sterben Ende der 80er weiter? Oder in den 80ern weiter.
Ja, Bellelot war auch genau Zentrum vieler Streitereien, weil gesagt wurde, er verdient eigentlich gar keine Royalties, gar keine Urheberrechte an diesem Song. Das waren andere, die das gemacht haben, wurde sich auch oft lustig gemacht über sein komisch europäisches Englisch, quasi nicht ein amerikanisches. Er hat dann weiter produziert in den 80er Jahren, hat so Elektro-Hip-Hop-Bands nach Frankreich, nach Europa gebracht und da weiter produziert, die jetzt nichts mehr unbedingt mit schwuler Subkultur zu tun hatten. Er selber war ja heterosexuell. Sein Partner Jacques Morali, tatsächlich homosexuell, 1991 an AIDS dann auch verstorben. Das ging noch ein bisschen weiter, aber der Ruf hat er natürlich immer mit Village People zu tun. Das ist ein Song, das sich damals schon, glaube ich, an die 11 Millionen Mal als Single verkauft hatte. Das ganze Airplay weltweit, das dazugekommen ist. Damit kann man auch wenn einem später die Urheberrechte aberkannt werden, natürlich ein schönes Leben führen. Und ich glaube, das hat... Herr Bellelot, geboren in Marokko, in Frankreich aufgewachsen, in den USA groß geworden, dann durchaus genossen.
Vielen Dank, Tobias Müller, über Henri Bellelot, den Erfinder des Textes des Songs YMCA und Macher der Village People. Vielen Dank.